Okay, hallo zusammen. Ich würde sagen, wir starten schon mal. Herzlich willkommen zurück von der Mittagspause. Ich möchte euch ein bisschen heute was über Fahrraddaten erzählen, die wir in verschiedenen Citizen Science Kampagnen gemessen haben. Und am Ende haben wir die Daten ausgewertet und habe dann ein paar Karten für euch vorbereitet. Genau, mein Name ist Felix Erdmann, ich bin Softwareentwickler und Tech Lead bei Redu. Wir sind ein kleines Spin-off vom Institut für Geoinformatik von der Uni Münster. Uns gibt es jetzt schon seit 8 Jahren. Wir hatten jetzt in dieser Woche Geburtstag, 8-jähriges. Und genau, machen viel im Bereich Smart City, Citizen Science und digitale Bildung. Genau, wenn wir so an Städte denken, ist das so ein bisschen so das schöne Bild, was wir uns alle vorstellen, dass man irgendwie super zu Fuß oder mit dem Lastenrad, mit dem normalen Fahrrad oder mit dem ÖPNV einfach durch die Stadt radeln kann. Aber in Wirklichkeit sieht es so ein bisschen anders aus. Viele Menschen denken, Radfahren ist zu gefährlich, beziehungsweise haben Angst oder nicht das Vertrauen, irgendwie selbstsicher durch die Stadt zu fahren. Und laut einer Studie von 2022 vom Ipsos-Institut finden 42% der Menschen einfach, dass das Fahrradfahren in der Umgebung zu gefährlich ist. Deswegen vermeiden sie das Rad ganz oder fahren einfach sehr ungern mit dem Fahrrad. Und dabei findet auch die Mehrzahl, dass das Fahrrad stärker berücksichtigt werden sollte bei neuen Infrastrukturprojekten, um einfach sicherer von A nach B zu kommen. Und das zeigt auch hier dieser Post von der Tagesschau. Vom Jahr 2024 wurden mehr tote RadfahrerInnen gezählt. Die Zahl ist zwar ein bisschen gesunken im Vergleich zum Vorjahr, aber trotzdem im 10-Jahres-Vergleich gestiegen. Und hier sieht man auch ein interessantes Detail, dass über 70% der Unfälle mit Personenschaden aufgrund von Kollisionen mit Autos zustande gekommen sind. Und wir haben uns überlegt, genau diese Gefahrenzonen, diese Orte in der Stadt wollen wir gerne herausfinden. Wir wollen wissen, wo ist das, vielleicht auch warum passiert das, und haben die Hardware genommen, die wir selber bereits entwickeln und in Bildungsprojekten einsetzen, also in Schulen und so weiter, und haben daraus eine kleine Sensorbox gebaut, die man sich hinten ans Fahrrad schnallen kann. Und diese Box sammelt verschiedene Phänomene, verschiedene Messwerte. Können wir so ganz grob in zwei verschiedene Bereiche aufteilen. Einmal in Umwelt, Umweltwerte, das ist einmal Feinstaub, der einfach in der Stadt gemessen wird, Temperatur und Luftfeuchte. Temperatur und Luftfeuchte, da haben wir noch so einen kleinen Lüfter mit dabei, der die Luft einfach einsaugt und dass wir da einfach bessere Ergebnisse haben. Und das andere, worauf besonders beim Radfahren wichtig ist, sind genau in diesem Bereich, in den Radverkehrsdaten spezielle, nicht spezielle Sensoren, Sensoren, die wir dafür einsetzen. Das eine ist sogenannter Time-of-Flight-Sensor, den zeige ich gleich nochmal genauer. Der misst Abstände nach links und damit können wir Abstände messen, aber auch können in den Pixeln sehen, quasi von wo nach wo sich ein Objekt quasi bewegt. Und so können wir dann am Ende sehen, ob wir gerade von Autos überholt werden. Außerdem haben wir auf dem Board noch einen Beschleunigungssensor, mit dem wir einfach die Erschütterung messen und so am Ende die Fahrbahn oder den Fahrbahnbelag erkennen und so am Ende Abweichung vom eigentlichen Originalzustand messen können. Und mit dabei noch zur Datenübertragung ein Bluetooth-Modul, was die Daten dann ans Smartphone am Ende überträgt. So sieht das aus, alles so ein bisschen do-it-yourself-mäßig mit einem 3D-Drucker, mit verschiedenen Materialien haben wir herumprobiert, wir hatten auch verschiedene Iterationen, so sieht es am Ende aus, man kann sich das hinten einfach an die Sattelstange oder auf den Gepäckträger schnallen und dann losradeln und Daten messen. Wir haben zwei AI- oder KI-Applikationen an Bord, die Open Source sind und wirklich auf dem Gerät selber laufen und quasi keine große Cloud im Hintergrund benötigen. Und das erste ist der Time-of-Flight-Sensor, den ich gerade schon angekündigt habe. Das ist ein Sensor, der misst ein Tiefenbild, aber nicht nur einen Messpunkt, sondern 64 Messpunkte, also ein 8x8 Tiefenbild. Wird da einfach kontinuierlich gemessen. Und hier sehen wir einmal einen Vergleich, was eine Kamera sehen würde und was der Time-of-Flight-Sensor sieht. Die Kamera ist hier nur zur Veranschaulichung, einfach von den Trainingsfahrten, die wir gemacht haben, die ist am Ende gar nicht dabei. Und was man hier dann schon sehen kann, ist quasi, wie die Pixel so durchs Bild fliegen. Und man sieht da so in Grau die Tiefenwerte in Millimeter. Das heißt, das sind jetzt irgendwie so zwischen 80 und 100 Zentimeter, in der das Fahrzeug hier das Fahrrad überholt. Und was wir dann machen mit den Daten, wir schauen uns immer die letzten 20 Frames an. Das sind so 1 bis 2 Sekunden von der Radfahrt und schauen da, welche Pixel fliegen durchs Bild, von wo nach wo fliegen durchs Bild und welche Tiefenwerte hat der Sensor gemessen. Und dadurch, dass wir dann erkennen können, dass dass dieser Pixelbrei, sag ich mal, diese Wolke von links nach rechts durchs Bild fliegt und nicht in die andere Richtung, können wir dann sozusagen vorhersagen oder bestimmen, dass das wahrscheinlich ein Überholmanöver gewesen ist. Am Ende gibt die KI, die dann auf dem Gerät läuft, so eine Wahrscheinlichkeit aus, einfach zwischen 0 und 100%, dass jetzt die letzten 20 Frames ein Überholmanöver gewesen sind. Und wie gesagt, durch die Tiefe und von der Bewegung durch der Pixel. Wenn man sich überlegt, wenn man selber jetzt zum Beispiel an einer Mülltonne vorbeifährt, die irgendwie nah am Radweg steht, dann würde die natürlich einfach von rechts nach links durchs Bild fliegen und wird so dann dadurch ausgeschlossen werden. Hier gibt es noch zwei Besonderheiten bei dem Sensor, einfach physikalischer Natur. Das eine ist, dass schwarze Autos sozusagen unsichtbar sind. Die schwarze Farbe reflektiert quasi dieses Infrarotlicht von dem Time-of-Flight-Sensor. Das wird nicht zurückreflektiert und dadurch kann das schwer oder nicht erkannt werden. Und auch besonders im Winter, wenn die Sonne tief steht, können da einfach die Werte oder die Lichtstrahlen quasi schwer erkannt werden. Was man hier sieht, ist nicht, dass nur Autos erkannt werden können, sondern auch Fahrräder. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Und man sieht es eigentlich ziemlich deutlich auf dem Time-of-Flight-Bild, wie das Fahrrad von links nach rechts fährt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass zum Beispiel auf Fahrradwegen, da kann natürlich kein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden, dass das dann am Ende rausgefiltert wird. Die zweite KI, die auf dem Mikrocontroller läuft, ist Oberflächenerkennung. Das heißt, wir nehmen die Erschütterungswerte und klassifizieren die nach unseren Trainingsdaten in 4 verschiedene Kategorien. Einmal von Asphalt, quasi das glatteste, am smoothesten, über Compacted und Paving bis zu Set. Set ist dann sowas wie Kopfsteinpflaster, irgendwie im historischen Stadtzentrum. Diese Werte fließen auch einfach in die KI ein und am Ende gibt es auch einfach Wahrscheinlichkeiten raus, wo wir uns gerade befinden. Und zusätzlich haben wir noch so einen Standing-Parameter, den wir auch erkennen, einfach wenn wir zum Beispiel vor einer Ampel stehen, dass wir dann sehen können, ob wir gerade stehen und so am Ende irgendwie Wartezeiten erkennen können. Die 4 Kategorien kommen von OpenStreetMap. Wir haben einfach mehrere Testfahrten gemacht, einfach kontinuierlich Daten gesammelt und uns einfach für diese 4 großen Kategorien entschieden und hier quasi die Daten so dann trainiert. Die Idee ist, dass man am Ende vergleichen kann zwischen unserem Wert sozusagen und dem eigentlichen Wert, der auf OpenStreetMap steht. Das heißt, wenn auf OpenStreetMap steht, diese Straße sollte Asphalt sein, aber unsere KI sagt, das ist Kopfsteinpflaster, dann könnte man vielleicht nochmal nachschauen, ob da wirklich irgendwie noch ein paar Schlaglöcher in diesem Asphalt am Ende sind. Also summa summarum, wir messen verschiedene Werte, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaub und Geschwindigkeit übers GPS als, ja, ich sag mal, Umweltwerte und Abstand nach links, die Wahrscheinlichkeit für das Überholmanöver und die Oberflächenbeläge entsprechend in Prozent. Die von euch, die ein bisschen aufgepasst haben, haben vielleicht gemerkt, dass gar kein GPS an Bord ist. Wir nutzen Bluetooth, die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone, haben dafür eine Smartphone-App entwickelt. Darin werden die Werte einfach live übertragen während der Fahrt. Wir speichern die Werte dann onboard auf dem Smartphone in der Datenbank, verknüpfen die mit den aktuellen GPS-Werten, einfach weil das GPS vom Smartphone quasi instant da ist und man nicht erst auf den GPS-Fix warten muss und kann dann direkt loslegen. Die Fahrten, die man gemacht hat, kann man dann einfach nochmal live nachverfolgen oder auch so Privacy-Zones einrichten, in denen keine Daten gesammelt werden sollen. Genau, die Daten kommen von den Sensoren, fließen einfach durch den Mikrocontroller, werden gegebenenfalls von der KI klassifiziert und dann am Ende über Bluetooth zur Smartphone-App übertragen, dort mit dem GPS verknüpft und dann über das Mobilfunknetz, entweder live während der Fahrt oder nach der Fahrt, an die OpenSense-Map geschickt. Das ist eine offene Datenplattform, die auch an der Uni Münster entwickelt wurde, eigentlich primär für stationäre Sensorstationen, aber auch hier haben wir Testfahrten oder das nutzen wir quasi als Daten-Backend, um die Daten am Ende in der Cloud zu speichern. Was wir dann gemacht haben, sind quasi zwei verschiedene Projekte. Einmal Citizen Science in Schulen. Das ist ein Projekt, das wir in der Stadt Essen gemacht haben. Nennt sich Essen auf Rädern. Da haben wir mit Schülerinnen und Schülern quasi eine ganze Projektwoche durchgeführt. Haben denen gezeigt, wie man die Hardware zusammenbaut, wie man den Code überträgt. Die haben da selber quasi Messkampagnen durchgeführt und am Ende die Daten selber ausgewertet und versucht, Analysen daraus zu ziehen. Der zweite Bereich ist dann eher so in Richtung Citizen Science, wo wir einfach interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen haben, dabei zu sein, sich die eigene Box zusammenzubauen und selber Daten zu sammeln. Das war dann einfach eine größere Messkampagne, in denen super viele Daten zusammengekommen sind. Ich klicke einmal schnell durch die Daten, die wir in der Stadt Münster jetzt gesammelt haben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal da gewesen ist. Das ist jetzt einfach von 20 Teilnehmenden, die wir einfach random rausgesucht haben. Also da hatten wir jetzt keine besonderen Vorgaben, aber man sieht trotzdem, dass die Daten eigentlich relativ schön ganz in der Stadt gut verteilt sind. Und so ein paar grobe Analysen, die wir dann gemacht haben, einfach die Oberflächenbeschaffenheit, hier in diesem Fall noch einfach der rohe Messwert. Hier haben wir noch gar nicht diesen Vergleich durchgeführt. Sowas wie Geschwindigkeiten, dass man sieht, wo kann man schnell durch die Stadt fahren, wo geht es eher ein bisschen langsamer vorher. Und auch sowas wie Wartezeiten, dass man sieht an den großen Kreuzungen in der Stadt, dass man da halt natürlich länger wartet und dazwischen eher freie Fahrt ist. Aus diesen Daten haben wir uns dann überlegt, wir wollen so eine Datenplattform bauen, besonders für Stakeholder in der Stadt, Leute, die in der Planung arbeiten und vielleicht auch an diesen Daten interessiert sind, haben da auch Workshops mit verschiedenen Personen gemacht und da so ein User-Centric Design Prozess gestartet. Das heißt, wir haben Interviews mit Leuten aus der Stadt geführt, Use Cases quasi herausgefunden, so eine Requirement-Analyse gemacht und am Ende mit User-Feedback die Plattform quasi weiterentwickelt und neu iteriert. Und die sieht so am Ende aus. Ich habe hier aber ein kleines Video, da kann ich da noch ein bisschen was zu erzählen. Genau, das alles basiert quasi auf so Kampagnen, die wir dann machen. Und zu jeder Kampagne werden verschiedene Daten präprozessiert. Also irgendwie, wo es besonders holprig ist, wo man schnell durch die Stadt fahren kann oder wo irgendwie hohe Feinstaubbelastung ist. Und das ist quasi alles interaktiv in einer offenen Webplattform zu sehen. Das basiert alles auf Kepler-GL, der ist ursprünglich von Uber mal entwickelt worden, ist ein tolles Open-Source-Tool, das wir dann geforkt haben und ein bisschen weiterentwickelt haben. und dass die Daten entsprechend anzeigt. Die Daten kommen aus einer PyGeo-API, die dann hier dargestellt werden. Man sieht, man hatte verschiedene Möglichkeiten, die Daten darzustellen, irgendwie in so einem Raster oder auf Straßenabschnitten quasi gesnappt. Und das Schöne ist, dass man auch quasi externe Daten mit reinladen kann, also CSV, GeoJSON, WMS oder was auch immer, kann man auch mit einbinden und selber ganz schöne Visualisierungen machen. Die Idee ist dann quasi, dass ja, Leute aus der Stadt ihre eigenen Daten vom Geoportal selber einbinden können und am Ende irgendwie die Daten, ihre eigenen Daten mit unseren Fahrraddaten ja, verschneiden können und selber ja, Kartenanalysen daraus erstellen. Das ist so ein bisschen die grobe Architektur. Wie gesagt, die Daten kommen von der Box, werden in der OpenSenseMap als ja, Datenplattform erstmal zwischengespeichert, werden dann von der PyGeo-API als OGC-API-Prozess ja, täglich heruntergeladen und verarbeitet. Diese verarbeiteten Daten liegen dann in der Postgres-Datenbank und werden dann einerseits als OGC-API-Feature-Collection quasi bereitgestellt. Wir haben aber auch noch diesen Martin-Tile-Server als Vektor-Tile-Server eingebunden, was eigentlich ganz cool ist. Hat hier und da noch so ein paar Probleme bereitet und wird alles am Ende, wie gesagt, auf dem Kepler-GL-Frontend dargestellt. Und ein kleines User-Management haben wir auch noch mit dran gebaut, dass man einfach seine eigenen Karten speichern kann. Genau, dadurch, dass es einfach in dieser offenen PyGeo-API läuft, ist es eigentlich ganz schön, dass man das auch noch in anderen ja, Sachen quasi nutzen kann und einbinden kann. Wir haben auch so ein Projekt mit der Stadt Wiesbaden gemacht und da ja, Bürgerinnen und Bürger rumgeschickt zum Datensammeln und haben dann so ein kleines Dashboard gebaut und auch hier die Daten einfach von der PyGeo-API eingebunden. Als Future Work, leider ist das Projekt schon vorbei, aber wir haben noch viele Ideen eigentlich, was man da noch machen könnte. Wir wollen noch mehr Analysen machen, noch die Daten noch besser und weiter verschneiden, vielleicht mit externen Daten noch weiter anreichern, aber auch mit der Hardware, ob man da vielleicht nochmal eine Kamera mit einbaut, um noch mehr Klassifikation quasi während der Fahrt zu machen oder um die Überholmanöver noch genauer erkennen zu können. Das sind alles noch Ideen, die wir vielleicht irgendwie in der Zukunft einmal umsetzen können. Genau, das wäre es von meiner Seite und ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten für ein paar Fragen. Vielen Dank.
Test jetzt. Wäre auch Abstand nach rechts, vorne und hinten spannend zu messen?
Genau, das haben wir aktuell noch nicht, beziehungsweise Abstand nach rechts. Das war eigentlich das Feedback von der einen Messreihe. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt. Die eine Messreihe mit den Bürgerinnen und Bürgern haben wir in Sao Paulo in Brasilien gemacht. Es war einfach ein großes Forschungsprojekt zwischen Brasilien und Deutschland. Und da ist uns aufgefallen, dass die Radwege oft quasi auf der linken Straßenseite verlaufen und dass man da natürlich auch den Abstand nach rechts messen muss. Haben wir dann noch nicht gemacht. Jetzt aktuell haben wir gerade ein paar Boxen, die in Frankreich rumfahren, wo wir auch den Abstand nach rechts messen. Genau, dass wir da quasi beide Seiten haben. Nach vorne, aber hinten haben wir aber nicht.
Okay. Gibt es schon erste Ergebnisse zwischen den gesammelten Daten und Unfallschwerpunkten der Kommunen?
Ja, also nicht direkt. Ich habe hier, kann ich nochmal zurückgehen, hier haben wir so eine, diese Karte, die man oben rechts sieht, da haben wir quasi unsere Überholabstände auf der linken Seite der Karte und auf der rechten Seite den Unfallatlas NRW, der aber, glaube ich, einfach deutschlandweit Unfalldaten zeigt. Ja, ich würde aber jetzt nicht direkt sagen, dass man da direkt dann irgendwie einen Zusammenhang sieht. Ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen mehr mit den Daten mal forschen und vielleicht auch mal Daten über mehrere Jahre sammeln, um da wirklich Aussagen treffen zu können.
Wie lange ist die Akkulaufzeit der Sensebox?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wir sagen mal 4 bis 8 Stunden, im Winter wahrscheinlich ein bisschen weniger, im Sommer ein bisschen länger. Aber man kann auf jeden Fall ein bisschen länger damit rumfahren, das ist kein Problem.
Wo bekommen Interessierte die Box?
Genau, also wir haben einen Online-Shop, in dem man auf jeden Fall anfragen kann. Wir sind eher so ein bisschen der Meinung, dass es eher Sinn macht, das in größeren Messkampagnen zu nutzen, jetzt wie zum Beispiel in diesen Städten, in denen wir das eingesetzt haben, in Münster, in Wiesbaden oder anderen Städten, weil man einfach da viel mehr Daten sammeln kann. Als einzelne Person geht es natürlich auch, dass man sich einfach selber seine eigenen Daten sammelt. Einfach wie gesagt auf sensebox.de im Shop kann man da auf jeden Fall Infos zu bekommen.
Habt ihr die Rohdaten irgendwo veröffentlicht und mit Metadaten beschrieben?
Die Rohdaten sind quasi auf der Open Sense Map. Das ist eine offene Datenplattform und da sind die Daten einfach öffentlich verfügbar. Rohdaten sind aber auch schon quasi präprozessierte Daten von der KI, die auf der Box läuft. Also das heißt, die überhol dieses 8x8-Pixel-Bild zum Beispiel, das ist da nicht mit drin, weil es einfach zu viele Daten sind, die wir übertragen müssen, sondern einfach nur die Wahrscheinlichkeit für das Überholmanöver dann. Aber die sind auf dieser Datenplattform vorhanden.
Wie viele beteiligen sich an der Datensammlung?
In den Städten hatten wir immer ja, so zwischen 20 und 30 Interessierte. Wir haben meistens aber Messkampagnen über ein, zwei Monate oder sowas dann gemacht, also nicht über einen super langen Zeitraum. Uns ist auch aufgefallen, dass bei den Messkampagnen das Interesse so ein bisschen abflacht nach einer Zeit, weil es halt doch immer so ein bisschen Aufwand ist, immer an die Box zu denken, die dran zu machen, abzumachen, die Fahrt zu speichern und so weiter. Deswegen fällt so ein bisschen die Beteiligung immer so ein bisschen runter nach so ein paar Wochen. Aber meistens gibt es dann auch noch immer genug Interessierte, die dann quasi bei keinem Interesse mehr die Box übernehmen können. Das wird einfach immer eine große Mannschaft haben, die Daten sammeln.
Kommen die Oberflächendaten auch zu OpenStreetMap? Direkt oder als Overlay in Chosen, um es manuell zu prüfen?
Also nicht direkt. Die Daten sind quasi über die PyGeo API abrufbar. Das heißt, man könnte sich dann selber so ein Overlay bauen. Genau, aber es geht nicht direkt zurück in OpenStreetMap.
Wäre es möglich, die Qualität der Wege nach OpenStreetMap zu überführen?
Ja, ich denke, das wäre möglich. Ich habe selber noch nicht bei OpenStreetMap quasi gemappt, aber ja, ich denke, das sollte eigentlich möglich sein. Am Ende ist natürlich die Frage, ob man den Daten traut oder selber nochmal vielleicht nachschaut, ob das wirklich stimmt. Und die Frage ist ja auch, wenn quasi Asphalt eingetragen ist bei OpenStreetMap, wir aber Kopfsteinpflaster erkennen, heißt es ja nicht, dass da unbedingt Kopfsteinpflaster sein muss. Es kann ja auch sein, dass es Asphalt ist, weil einfach nur super kaputt ist mit vielen Schlaglöchern.
Wie vergleicht sich euer Sensor mit dem Open Bike Sensor, zum Beispiel hinsichtlich Messgenauigkeit?
Genau, der Open Bike Sensor, für die es nicht kennen, ist quasi ein ähnliches Projekt. Die messen auch Überholabstände. Uns ist da so ein bisschen, ich sag mal, das Dorn im Auge, dass man selber Messungen machen muss, besonders irgendwie bei Radfahrenden, die vielleicht nicht ganz so sicher sind im Radverkehr, wenn die noch selber quasi eine Messung ausführen sollen mit einem Button am Lenker, ist das immer noch so ein bisschen eine Sache, an die man mehr denken muss. Und unser Produkt ist quasi als Plattform selber zusammensteckbar, man muss selber nichts löten, man muss quasi nur Kabel zusammenstecken, alles zusammenschrauben und ans Fahrrad machen. Also ja, ein bisschen simplerer Aufbau.
Plant ihr die Daten über einen längeren Zeitraum zu sammeln?
Genau, also das läuft quasi gerade. Wir selber machen jetzt aktuell gerade keine Messkampagne in Münster, aber wir haben, wie gesagt, so ein paar Städte, die auch selber die Box dann nutzen und selber Messkampagnen durchführen. Und da laufen schon die Kampagnen auch so über einen längeren Zeitraum. Da müsste man am Ende einfach nochmal über die Daten schauen und da die Daten nochmal auswerten, um da Aussagen treffen zu können.
Okay, vielen Dank.
Super, vielen Dank.